Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Islamed Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Stimm dich mit Alexander Kunze.
Und Eva Morlang. Und für die, die uns noch nicht kennen, ich bin Logopäde und Eva ist Moderatorin und Journalistin. Und wir beide machen zusammen diesen Podcast jetzt das dritte Mal.
Genau, und wir haben uns kennengelernt tatsächlich übers Singen, weil wir im gleichen Chor sind. Und da sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge. Heute geht es nämlich ums Singen.
Genau, noch nicht um den Chorgesang, dazu wollen wir später kommen. Aber es geht auf jeden Fall um die Gesangsstimme. Und die Stimme, gerade in diesen Zeiten, hat auf einmal so eine Renaissance erfahren, Eva. Das ist mein Gefühl.
Ja, es ist irgendwie ganz interessant, weil wir sind ja im Moment alle in einem Ausnahmezustand. Und rein was das Singen betrifft, liegt ja gerade vieles lahm. Also unsere Chorproben, Konzerte und so sind längst abgesagt.
Ja.
Aber Singen hat jetzt irgendwie so eine neue solidarische Bedeutung bekommen. Und wir hören mal rein in ein Beispiel, wo sich ein paar Bamberger Nachbarsfamilien zusammengetan haben und aus Solidarität mit den Italienern, die zu der Zeit schon in der Ausgangssperre waren, gesungen haben.
Ja, das ist die aktuelle Situation und die fordert uns beide ja auch ganz schön, denn wir sitzen nicht nebeneinander im Studio mit Couch, sondern wir sind, wo bist du gerade? Bei dir
genau.
Zu Hause.
Ja, ich bin bei mir in meinem Zimmer, habe mir so eine kleine Höhle hier gebaut und wir hören uns hier über Skype und Mikrofon.
Genau, und ich bin bei meinen Eltern im Wohnzimmer.
Mit so einer richtig schön gehäkelten Gardine im Hintergrund, das muss ich jetzt mal sagen.
Ja,
super schön.
Da hat meine Mutti alle Arbeit geleistet. Genau.
Ja, wir sind in Folge 3 immer noch bei den Basics. Wir haben uns ja schon einmal drüber unterhalten, was so generell die Grundlagen sind, wie unsere Stimme ganz grundsätzlich funktioniert. In der letzten Folge ging es dann ums Sprechen und heute eben ums Singen.
Und da warst du ja bei der Professorin Elena Forbes zu Besuch in Berlin und die ist ja Gesangspädagogin und ja, da hast du ja tolle Eindrücke schon mitgebracht.
Genau, sie ist da Professorin am Jazzinstitut der UdK Berlin und als allererstes habe ich sie mal gefragt, was für sie gutes Singen ausmacht. Und ich dachte ja, das wird total schwer, darauf eine kurze Antwort zu geben, aber sie hat es tatsächlich hingekriegt.
Gutes Singen braucht eine frei schwingende Stimme, eine Vielfalt in den Klangfarben, eine Authentizität oder Ehrlichkeit im Ausdruck und stilistisch passend vom Klangprofil.
Also das beinhaltet schon ganz viele Punkte und die Frage, wie erreicht man sowas, Authentizität und Klangfarbe zu beeinflussen und die Vielfalt herzustellen, das ist ja dieses Mal unser Thema.
Genau, und was bedeutet überhaupt sowas wie Klangfarbe? Das ist ja ein Begriff, der immer rumgeistert, aber wir wollen das mal ein bisschen genauer auseinandernehmen.
Genau.
Und natürlich gibt es am Ende auch wieder ganz konkrete Tipps von unserer Expertin und eine Übung. Alex, es ist ja ganz oft so eine Frage, kann jeder singen, kann das jeder lernen? Weil es gibt ja unglaublich viele Leute, die sagen von sich, sie können nicht singen, ne?
Ja.
Und es ist dann auch so ein bisschen stigmatisiert, sobald einem irgendwann mal jemand gesagt hat, du singst schief oder so, dann singt man wirklich nur noch unter der Dusche unter Umständen.
Genau, ja, weil man einfach immer wieder das Gefühl hat, ich konnte früher schon nicht singen, ich kann auch heute nicht singen. Ja, man gibt diesen Teil von sich dann so ein bisschen auf, denke ich. Ja.
Genau, als ob das sowas wäre, was man halt entweder kann oder man kann es nicht.
Ja.
Aber hier schon mal Spoiler, dem ist natürlich nicht so. Das ist eine Sache, die man lernen kann. Und das habe ich eben auch Eleanor Forbes gefragt, kann jeder singen lernen? Und da hat sie eine ganz beeindruckende Geschichte erzählt von einer Frau, die zu ihr kam mit 60 Jahren, die immer gesagt bekommen hatte, sie kann nicht singen. Und die dann mit 60 aber sich das mal beweisen wollte, so stimmt das wirklich, dass ich nicht singen kann? Ja. Ich will es jetzt mal herausfordern. Und die hat dann eben tatsächlich Gesangsstunden genommen. Und hat sich innerhalb von ein paar Monaten dann auch ein Repertoire an Liedern drauf geschafft, die sie dann sauber singen konnte. Und ja, aber da kamen eben auch schon interessante Dinge zur Sprache. Eleanor Forbes hat nämlich rausgefunden im Gespräch, diese Frau hatte wohl als Kind nie geweint.
Oh, okay, das ist
und
spannend.
Deswegen ja. waren bestimmte muskuläre Dinge nicht so ausgeprägt, die sonst halt schon allein durchs Weinen in der Kindheit trainiert werden. Und genau, also Forbes hat mir gesagt, an sich haben wir physiologisch eigentlich alle das gleiche Werkzeug, um singen zu lernen.
Ja.
Aber Alex, Hand aufs Herz, natürlich gibt es Leute, die können viel besser singen, andere, die können viel schlechter singen.
Ja.
Dann sind die Ausgangsbedingungen doch wohl doch noch ein bisschen unterschiedlich.
Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Thema, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Grundsätzlich ist es richtig, wir haben alle die gleichen Gesangswerkzeuge, aber wir haben auch alle unterschiedliche Zugänge. Na, du kennst Leute, die sind vielleicht ein bisschen so kälter im Wesen, rationaler, und du kennst Leute, die sind sehr emotional. Und genau so ähnlich ist es auch beim Gesang. Es gibt Naturtalente, die sofort wissen, ganz intuitiv, wie sie ihre Register ausgleichen, wie sie längere Phrasen singen. Dann muss man denen das nicht groß erklären. Dann gibt es wiederum Leute, die haben dann einen ganz schweren Zugang und brauchen ganz viel Übung, bis sie mal quasi einen geraden Ton rausbekommen. Daran liegt es am Ende und natürlich auch daran, wie war das Umfeld damals? Ja, was ist mein Höreindruck? Zum Beispiel hat meine Mutter viel moduliert in der Stimme, ist sie oft nach oben und unten gegangen, habe ich selber natürlich auch genau emotional diesen Zugang. Ja, kann ich, wenn ich ein lustiges Lied singe, muss ich mich auch irgendwie auf diese Situation und an die Zeit zurückerinnern, wo ich lustig drauf war, an eine lustige Fete, und dann kann ich natürlich auch das stimmlich umsetzen und authentisch produzieren. Ich denke, da ist der große Punkt, den wir brauchen, um die Stimme auch gesanglich zu verbessern oder erstmal zu bilden. Ja.
Also sind wir da mal wieder ja bei den frühkindlichen Prägungen quasi.
Wie so
Aber
oft,
wie das Beispiel von der 60-Jährigen zeigt, man kann das auch später noch reißen.
Ja,
ist
ja,
dann wahrscheinlich mehr Arbeit, ne? Ist dann einfach wahrscheinlich härtere Arbeit.
Genau, jeder hat ein unterschiedliches Level am Anfang, denke ich. Ja,
ja. Ja. Es ist ja auch schwierig, wenn ich jetzt quasi, okay, ich bin noch nicht so alt, ne? Ich bin Ende 20, aber wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich will jetzt anfangen, krasse Marathonläuferin zu werden, ist es auch ganz schön schwer, im Gegensatz zu einer Person, die schon seit 10 Jahren zweimal die Woche joggt. Und
ja.
Das ist bei mir nicht der Fall.
Witzigerweise habe ich das letztens von einer Orthopädin gehört, die auch meinte, Mensch, macht Sport mit den Kindern, denn wenn man das anlegt, ja, wenn man in der Kindheit das schon anlegt, dann bilden sich da muskulär und entwicklungsmäßig auch gleich Funktionen, die man später, wenn man dann später mit 30 jetzt zum Beispiel sagt, jetzt möchte ich nochmal Marathon laufen, wenn man früher die Kompetenz schon mal ausgeprägt hat, dann fällt es einem viel leichter, wieder da reinzukommen, als wenn man seine ganze Kindheit auf einem Sofa verbracht hat. Dann sind die muskulären Ausprägungen gar nicht mehr so gut möglich.
Ja, gilt dann genauso für die Muskeln, die wir fürs Singen brauchen.
Mhm.
Was ich immer noch eine spannende Frage finde, es gibt ja auch viele Leute, die können vielleicht eigentlich gut singen, wenn sie quasi so was hören und einfach mitsingen vom Gehör, aber die können zum Beispiel gar nicht Noten lesen und denken, ich bin nicht musikalisch im Sinne von, ich habe kein musiktheoretisches Wissen. Aber ich finde, auch das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, und dazu sagt Frau Forbes auch Folgendes, wie sehr überhaupt dieses theoretische Wissen eine Rolle spielt.
Natürlich gibt es unterschiedliche Lerntypen, und es gibt manche Schüler, die sehr kognitiv sind und verstehen wollen, wie alles funktioniert. Es gibt andere, die eher Bilder brauchen, und es gibt andere, die den kinästhetischen Input brauchen. Ich finde, das ist immer wichtig, dass man spürt, was los ist. Denn ein Sänger singt in verschiedenen Räumen, zum Beispiel ein klassischer Sänger. Der singt in einem großen Saal oder in einem Hauskonzert. Und der ist von der Akustik dort abhängig. Wenn er immer nur nach dem geht, was er hört, was zurückkommt von den Wänden, wird er immer anders singen. Es ist viel besser, wenn man die kinästhetische Wahrnehmung schult. Und das finde ich wichtiger als das theoretische Wissen.
Ja, aber ein bisschen Wissen wollen wir euch natürlich trotzdem noch hinterher liefern.
Genau, wir haben ja letztes Mal über das Sprechen gesprochen, erklärt, wie Sprechen funktioniert. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn beim Singen dann anders als beim Sprechen?
Und ich finde diese Frage richtig schwer. Ich habe mir da lange einen Kopf gemacht, habe viel jetzt gelesen nochmal. Und ich habe mir jetzt einen Ausweg gesucht und habe festgestellt, und das stelle ich als These hin, da kann jeder gerne schreiben, Mensch, Alex, das war aber vollkommen daneben, bin ich für jede Diskussion offen. Für mich wirkt es so, dass sobald die paraverbale Kommunikation mehr in den Vordergrund rückt als die verbale Kommunikation.
Nochmal kurz, paraverbal war ja quasi die Ebene wie sagen wir etwas, also wie artikulieren wir, was ist unsere Lautstärke, was ist unsere Betonung. Und die verbale Ebene ist eben das, was wir sagen, der Text.
Genau, der Inhalt, genau. Und sobald diese paraverbale Ebene an Bedeutungsrelevanz gewinnt, und zwar ein gewisses Maß, ich kann nicht sagen, wie viel, ab dann beginnt für mich schon Singen. Also auch Rap ist für mich Sprechgesang und ziemlich genau auf der Mitte. Aber ab da ist schon viel mehr Akzentuierung, noch schon viel mehr Sprechgeschwindigkeit und Varianz darin. Und so habe ich das jetzt einfach mal definiert für mich bin gespannt, ob das ungefähr trifft. Ich habe jetzt noch nichts weiter dazu gelesen. Vielleicht hat es auch schon jemand anderes gedacht.
Also mich überzeugt.
Ja, erstmal ist es überzeugend.
Ich finde es vor allem gut, dass das halt so ein ziemlich offener Begriff ist, weil wir ja eben wirklich nicht nur über klassischen Gesang heute sprechen wollen, sondern auch über Pop und Jazz und eben auch schon in Richtung Rap oder ja auch Metal, Scream oder sowas mitdenken können. Ja.
Und genau da ist auch der Punkt, wir gehen eine ganz schöne Bandbreite ab in einer ganz kurzen Zeit, das ist einfach so. Und deshalb auch das Thema, was macht Sing jetzt eigentlich aus, bietet auch richtig viel Unterschiede. Und ich habe versucht, jetzt mal den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Also während bei Rap vielleicht manche Techniken des Gesangs gar nicht zur Anwendung kommen oder nur ganz wenig, ist es bei Oper halt volle Kante. Ja, braucht man sehr viel Technik. Mhm. Und die Techniken, die grundsätzlich wichtig sind, die habe ich jetzt mal so ein bisschen für mich aufgeschrieben und denke, das sind so die Grundpfeiler. Das ist einmal die Atemstütze. Und das ist so ein elementarer Begriff aus der Stimmbildung. Den hast du bestimmt auch schon gehört, oder?
Ja, tausendmal, genau.
Und was hattest du da auch unterschiedliche Meinungen von deinen Stimmbildnern? Was sagen die zur Atemstütze?
Also ich finde, das wabert so ziemlich rum, der Begriff. Aber für mich persönlich bedeutet es einfach nur, dass ich mir bewusst mache, ich singe eben mit dem ganzen Körper und nicht nur mit dem, was in meinem Hals
steht. Ja, und das Witzige ist ja, die Atemstütze wirkt so stabil. Ne? Eine Stütze ist ein Pfeiler. Unsere Atemstütze ist aber was Dynamisches, was ganz anders meinen das eigentlich. Ne? Die Atemstütze meint, dass man ganz kontrolliert die Luft rauslassen kann. Einen ruhigen Ton produziert dadurch, dass man die Einatemmuskulatur in einer gewissen Gegenspannung zur Ausatemmuskulatur hält und dadurch die Luft nach außen strömen lässt auf eine bewusste Weise und das nicht so geschehen lässt.
Stimmt, das ist eigentlich also eher ein Fluss als eine
eigentlich
Stütze.
Eigentlich ist es ein Atemfluss, genau. Eigentlich schon, finde ich auch viel passender irgendwo. Ja, worauf kommt es denn eigentlich noch an, wenn man vom Singen redet? Ich habe für mich festgestellt, es geht auch ganz viel um die Intonation. Also darum, ob man einen Ton trifft oder nicht. Weil niemand sagt ja, du sprichst heute aber die ganze Zeit zu tief oder sprichst die ganze Zeit schräg.
Ja, stimmt. Aber beim Singen spielt es ja total die Rolle, die korrekte Tonhöhe halt zu treffen.
Genau. Also da bekommt diese Melodie, diese Prosodie einfach super viel Relevanz. Sobald diese Bedeutung von einem da, 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 da ist irgendwie jedem sofort bewusst, es war jetzt nicht so super, sondern eher schlecht. Und wenn es dann aber wird, keine Ahnung, da, 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 dann ist es irgendwie, keine Ahnung, dann hat es keinen Sinn mehr für uns.
Zweck verfehlt.
irgendwas fehlt dann. Genau. Das heißt, das aber auch zu hören und wahrzunehmen, liegt auch in der Kindheit, ja? Also, wie haben unsere Eltern das vorgemacht? Das hat Professor Fuchs wunderbar in der ersten Folge erklärt. Und diese Wahrnehmung aber auch zu bekommen und festzustellen, oh, ich habe zu viel Spannung an den Stimmen, ich bin immer zu hoch, ich bin heute aufgeregt, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen. Das ist auch wieder ein Lernverhalten der Hörwahrnehmung. Mhm. Und was mir immer auch noch auffällt, ist die Resonanz. Ja, also das heißt, die Anreicherung mit Obertönen, die wird viel, viel wichtiger im Singen und im Stimme geben. So oder so. Ja, wenn du eine kleine Sprechstimme hast quasi, kannst du da meistens noch ganz viel ausgleichen mit sehr korrekter Artikulation. Aber im Singen, da kannst du so viele Dinge einstellen mit deiner Resonanz, wo du dann den Ton genau hinlegst, ob du so eine Sängermaske aufbaust, ja, oder ob du sehr viel Gehen weitermachst oder was auch immer du da anstellst mit dir. Dadurch bekommst du auch wieder so ein bedeutungsbestimmte Anteile. Das hört man dann auch bei Dietrich Fischer-Dieskau, da haben wir nämlich nachher noch eine Aufnahme von. Und hört da mal auch genau hin, der ist klassischer Sänger, aber er nutzt da auch Mittel, in seiner Resonanz, in seiner Art, wie er das Ganze intoniert, um quasi die Szene darzustellen.
Ja, zu diesem Beispiel und auch zu anderen wollen wir jetzt auch gleich kommen. Wir sprechen heute nicht nur über klassischen Gesang, sondern, wie schon erwähnt, ja auch ein bisschen über Pop und Jazz und wollen einfach, weil wir immer noch in den Basic-Folgen sind, mal ein bisschen so einen Rundumschlag wagen. Sehr kühn und ein bisschen im Schweinsgalopp, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Und ich habe erstmal Professor Forbes auch grundlegend gefragt, was unterscheidet denn die Art zu singen zwischen Klassik und Popularmusik?
Ein Jazzsänger zum Beispiel muss dann mit der ganzen Stimme arbeiten, aber muss nicht wie ein klassischer Sänger einen konstanten Atemdruck haben oder eine konstante Klangfarbe, sondern kann innerhalb eines Taktes, innerhalb eines Wortes alles plötzlich ändern. Also diese Flexibilität muss gegeben sein. Und ein klassischer Sänger muss eher lange Phrasen bewältigen, auch eine andere Tragfähigkeit der Stimme erarbeiten. Das sind ja unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Erwartungen. Der klassische Sänger muss einem klassischen Ideal von hell-dunkel, dem chiaroscuro, erfüllen. Der Popularsänger hat natürlich das Mikrofon, arbeitet auch mit anderen Ensembles, anderen kann auch ganz anders phrasieren. Also da sind auch unterschiedliche Voraussetzungen.
Sie spricht hier ganz viele Dinge schon an, die wir auch noch ein bisschen auseinanderdröseln wollen. Ein wichtiges Schlüsselwort ist Klangfarbe. Das benutzen wir ja oft, wenn wir beschreiben, wie jemand singt, wie ein Gesang wirkt. Aber was genau sind denn Klangfarben?
Klangfarben. Also woran mich das als erstes erinnert hat, war an diese Wellen. An dieses Rot hat eine bestimmte Wellenlänge und genauso hat das A eine bestimmte Wellenlänge. Und ich fand diese Verbindung von Klang und Farben, die beide darauf aufbauen, super inspirierend. Also als erstes, es ist irgendwie schon eine Farbe, die man darstellt. Ja, jeder Mensch hat quasi seine persönliche Klangfarbe. Ein bekanntes Synonym dafür ist ja auch das Timbre. Ja, also ein weiches Timbre oder ein sehr hartes Timbre oder sehr es gibt verschiedene ärgerliches Timbre. Man kann quasi erstmal etwas darstellen damit. Grundsätzlich ist das Ganze auch ganz unterschiedlich und individuell. Jeder hat so einfach ganz viele schlechte und gute Angewohnheiten, hat eine gewisse Nasalität, eine gewisse Kieferöffnung und all das subsumiert sich unter diesem Begriff Klangfarben. Das ist also das Produkt aus all dem, was wir uns so antrainiert haben, wenn wir jetzt die Stimmlippen selber mal wegnehmen. Ja, also der ganze Rest.
Ja, und es gibt so ein paar Standard-Klangfarben. Also du hast es schon angesprochen, Farben. Auch irgendwie so diese mehreren Sinnesebenen. Ne? Man redet ja auch manchmal von warm und kalt. Das ist dann also eher so ein kinästhetisches auch noch, was mit reinkommt. Und so ein paar Basic-Dinger wollen wir mal durchgehen in der Klassik. Da wollen wir jetzt mal zwei Aufnahmen gegenüberstellen. Von einem Kunstlied aus der Romantik, ein Lied von Schubert, das heißt Der Wanderer an den Mond. Und da hören wir uns mal zwei verschiedene Sänger an, wie die das singen. Zuerst mal Peter Schreier.
Ich auf der Erde am Himmel du, wir wandern beide rüstig zu.
So, Alexi, würdest du jetzt hier die Klangfarbe beschreiben?
Also Peter Schreier hat für mich eine ganz helle Klangfarbe, ja, also was sehr Durchscheinendes, was sehr Elegantes. Das schafft er dadurch, dass er halt nicht viel hier in diesen sehr tiefen Raum reingeht, sondern immer irgendwie sehr gerade bleibt. Also das ist, so würde ich es beschreiben, so würde ich seine Farbe einschätzen, eine sehr helle Farbe, ein Blau, keine Ahnung. Irgendwie so sehe ich Peter Schreier.
Und dann stellen wir jetzt dem gegenüber mal Hermann Prey mit dem gleichen Lied.
Ich auf der Erd am Himmel du, wir wandern beide rüstig zu.
So, und hier, wie würdest du das
also
beschreiben?
Hermann Prey hat immer viel mehr Gehenweite. Dafür ist er auch bekannt. Ja, er hat immer viel mehr diesen Klang. Und für mich viel mehr Rot, viel mehr Wärme, viel mehr, also so Bronzerot, irgendwie dieses, er kann den Raum locker bescheinen, und aber auf so eine breite Art. Wenn Peter Schreier sehr zielgerichtet den Ton platziert, habe ich bei Hermann Prey das Gefühl, er ist eher breiter im Klang und so wärmer.
So ausladender.
Ja, also den kann ich mir gut davor stellen.
Ja, würde ich auch so beschreiben. Wir sind ja jetzt hier in der Romantik, wo es ja oft um einen ganz starken Ausdruck geht, wo oft auch die Texte sehr im Mittelpunkt stehen, was ja nicht unbedingt in allen Epochen in der Klassik immer so war, aber hier bei diesen Kunstliedvertonungen ganz besonders. Und da hören wir uns jetzt noch ein Beispiel an, was auch, das hast du vorhin schon angesprochen, wo es auch sehr erzählerisch zugeht. Das ist Dietrich Fischer-Dieskau mit einem Lied von Hugo Wolf, Zur Warnung.
ich bat die Mose um ein Lied. Sie mit verstelltem Pathos spottet mein.
Dieskau als Künstler seines Fachs und wirklich ein hochgeschätzter Sänger in allen Kreisen, singt hier auf diese Art und Weise. Das ist, finde ich, unglaublich cool und zeigt, wie viel Interpretationswillen einfach in ihm steckt. Also da konnte man jetzt ja kaum eine Klangfarbe an sich festmachen, sondern eher konnte man Angst oder Verzweiflung festmachen an seiner krassen Art, die Technik nicht einzusetzen und eher ins Sprechen zu gehen. Das zeigt schon auch, was ich vorhin gesagt habe, Singen und Sprechen, das war für mich vollkommen perfekter Gesang, auch wenn ich da manchmal nicht genau wusste, welchen Ton er da meinte.
Ja, ja.
Unglaublich gut.
Das war ja jetzt quasi auch ein Gegenbeispiel zu dem, was Eleanor Forbes gesagt hat mit diesen langen getragenen Phrasen, wo der Atem sehr stabil sein muss und so. Aber es gibt natürlich auch par excellence Beispiele genau dafür in der klassischen Musik. Es gibt je nach Epoche, jetzt waren wir in der Romantik unterwegs, in anderen Epochen ist das anders, unterschiedliche Ideale und Erwartungen, wie die Stimme klingen soll, also auch welche Klangfarben da eingesetzt werden. Und nochmal so ein bisschen als Background, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Aufführungsbedingungen unterschiedlich waren. In der Romantik sind jetzt bei dem Kunstlied, okay, da ist es in der Regel nur ein Klavier, was begleitet, das ist ein intimerer Rahmen, aber es gibt dann natürlich auch, jetzt mal ganz krass, dann die Wagner-Opern, wo über ein riesen Orchester stimmlich drüber gekommen werden muss.
Wo auch die Technik einfach...
Ein riesiger Raumbescheid werden
muss. Wo auch die Technik einfach viel größer...
Genau, da muss die Technik auch eine andere sein.
Und dann kam ja die Technik.
Genau, und dann stellen wir dem jetzt gegenüber mal ein älteres Beispiel aus der Renaissance, wo wahrscheinlich die Aufführungssituation meistens eher war, eine kleine Kirche, ein kleiner Salon, kleine Besetzungen, vielleicht nur 5 Instrumente, dadurch natürlich auch das Stimmvolumen nicht so riesig sein muss und dann entsprechend eben auch andere Klangideale, andere Klangfarben heute ja erwartet werden, wenn man diese Musik hört. Und da hören wir jetzt mal Dorothee Mielz, eine Sängerin, die ich sehr schätze, die, finde ich, einen sehr klaren und schlichten Klang hat, mit einem Stück von Heinrich Schütz aus dem Psalm Davids.
Ja, da haben wir jetzt gerade Dorothee Mielz gehört und was auch einfach auffällt, ist diese exzellente Gesangstechnik, die man auch immer wieder raushört. Man hört einen Sänger, einen klassischen Sänger und man hört heraus, der hat eine Ausbildung, der ist tragfähig, der braucht kein Mikro, der muss mit seinem Instrument selbst über das ganze Instrumentarium herüberreichen. Und das ist eine Anforderung, die mit der Moderne und auch mit der elektronischen Technik in moderner Musik gar nicht mehr so gebraucht wird, ne?
Ja, da geht es irgendwie um andere Dinge. Also es gibt ja unglaublich viele erfolgreiche Popmusikerinnen und Musiker, die nicht an der Hochschule Musik studiert haben, Gesang studiert haben, sondern die einfach so auf ihre ganz eigene Art absolut ein Publikum finden, Leute erreichen. Und Authentizität spielt da irgendwie eine noch viel größere Rolle.
Ja.
Und kann dann auch mal eine nur mittelmäßige Technik durchaus übertrumpfen.
Manchmal geht es auch gar nicht mehr um Technik, sondern nur noch um Show. Ja, da gibt es auch viele Beispiele, wo ich das Gefühl habe, singen können die eigentlich gar nicht. Also nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern die übermitteln einfach ein Gefühl über andere Wege.
Und wir wollen uns aus dem Pop natürlich auch noch ein paar Beispiele anhören. Ich habe Eleanor Forbes gefragt, wen sie denn beispielhaft findet. Und sie hat gesagt, Eva Cassidy findet sie super.
Ja.
Da hören wir auch mal eben rein.
You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold.
Fields of Gold heißt dieses Lied, ist ja so ein Klassiker, den bestimmt alle kennen, vielleicht aber nicht unbedingt von Eva Cassidy. Ich finde auch, sie singt sehr schlicht und klar, was man aus der Popmusik gar nicht so oft gewöhnt ist. Ne?
Nee, sie hat ja auch, du hast ja erzählt, dass sie auch Kritik geäußert hat an einer Stelle, was manche Popularmusiken angeht. Nämlich der Punkt, ab wann es auch schädlich wird für die Stimme. Und auch da haben wir ja ein Beispiel gefunden, wo man das ganz deutlich raushört. Was passiert denn da? Wie war denn das?
Wir hören erst mal rein. Müssen wir bestimmt nicht viel zu sagen. Genau, da haben wir jetzt Rihanna gehört. Und ja, hier von Stimmfarbe, Klangfarbe zu sprechen, also ich höre da einfach nur sowas unglaublich Gepresstes.
Ja, es ist ein bisschen immer gleich, ne? Es ist der Text, der unterscheidet sich, aber es ist einfach gepresst und dann behaucht, ne? Ich glaube, das war so. Ist auch stimmlich schädlich. Und was man auch hört, ist der Autotune, ne?
Ja.
Und da setzt bei mir auch wirklich Kritik ein, als Logopäde. Habe ich da nämlich immer die Angst oder die Gefahr der Nachahmung. Ich stelle mir das so vor, junge Mädchen, Frauen, Männer hören das und wollen genauso klingen. Und natürlich ist es mit Autotune irgendwie übertrumpft und alles elektronisch nachbearbeitet. Und dann ist es wie bei Photoshop und Abnehmen, so dass man auf einmal ein Klangideal von sich selbst fordert, was selbst der Künstler nie herstellen konnte. Da tut es gut, mal Live-Konzerte zu hören, denke ich.
Mhm, absolut, ja. Und auch was Eleanor Forbes ja auch schon gesagt hat eingangs, es ist natürlich auch eine andere Art des Singens, wenn man mit Mikro singt. Also hier jetzt Autotune sowieso, aber auch schon die Technik in dem Moment, wo die Sängerin auf der Bühne steht, hat sie oft das Mikro ganz nah am Mund. Forbes hat mir auch gesagt, das ist zum Beispiel auch bei Leuten, die Metal singen beziehungsweise schreien, diese Effekte, die die da machen, wo man denkt, oh Gott, die machen sich doch gerade die Stimme kaputt.
Ja,
das
ja.
ist oft einfach ein Spiel mit dem Mikrofon und eine sehr gute Beherrschung, ganz nah ans Mikrofon dran zu gehen und diese Effekte eigentlich nur dadurch zu machen. Und wenn die das ohne Mikro machen würden, würde das total unspektakulär klingen. Also auch das darf man nicht aus Acht lassen.
Das habe ich mich schon immer gefragt, wie das ist bei diesen Mettlern, wie die ihre Stimme, weil ich habe es auch nicht verstanden. Cool.
Sie meinte, das meiste davon ist nur geschickter, effektvoller Umgang mit dem Mikrofon.
Ja, man muss nur wissen, wie. Und das bietet ja auch Möglichkeiten. Cool.
Genau. Ja, diese zwei Gesangsarten, diese groben Kategorien Klassik, Pop, die werden ja oft ganz strikt getrennt. Und ich fand das früher immer total bescheuert, als ich halt unbedingt Musical singen wollte, aber eine klassische Gesangslehrerin hatte, die quasi mit mir nur italienische Arien singen wollte und gesagt hat, nein, also Musical geht auf gar keinen Fall, machst du dir total deine Stimme mit kaputt. Und ich habe dann natürlich trotzdem Musical gesungen. Aber es waren für mich eben immer diese Welten, die es irgendwie, die man gar nicht vereinen konnte. Und Eleanor Forbes hat gesagt, sie findet diese Trennung überhaupt nicht so sinnvoll.
Es gibt in Amerika den Begriff Cross-Training im Gesangsstudio. Cross-Training im Sinne von, wie die Leistungssportler auch unterschiedliche Sportarten üben, um die Muskeln, die unterschiedliche Muskelgruppen dann zu trainieren, also nicht einseitig zu trainieren. Und das findet mehr und mehr Einzug in Deutschland. Ein Kollege und ich bieten inzwischen Cross-Training-Workshops an. Wir erklären, was das ist. Ich bin immer ein Fan davon, dass man nicht nur eine Stilistik trainiert, weil es die Muskeln dann einseitig trainiert.
Ja, also ich komme auch aus nur der einen Welt quasi, auch nur aus der Klassik, und finde gerade so ein bisschen meinen Weg zum Jazz und bin auch, also finde auch dieses Cross-Training, ja, was sie hier anspricht, eine spannende neue Möglichkeit, die ich auch gerne mal ausprobieren möchte, weil ich habe auch wenig Ahnung von der Popmusik da, was das angeht.
Meine eigene Erfahrung ist jetzt nur, jetzt wo ich so viel Jazz singe, was ja auch viel tiefer ist. Ich bin so ein hoher Sopran.
Ja.
Im Jazz singe ich immer ultra tief.
Okay.
Aber das hilft mir total für meine Höhe. Ich denke mir beim Gesangsunterricht oft, oh, ich singe hier ja eigentlich gar nicht so in meiner Lage. Aber das hilft mir dann für meine hohen Stellen in der Klassik total. Und ich finde es bisher super.
Diese Mischung,
Wir haben ja schon viel über Ausdruck gesprochen.
Ja.
Dieses Gefühl reingeben beim Singen. Ja, das macht natürlich Singen auch zu einer extrem emotionalen Sache.
Ja.
Also, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, diesen Zusammenhang zwischen Stimme und Stimmung. Da ist natürlich auch eine Gesangsstunde dann was sehr Persönliches.
Ja, also ich merke das auch bei all meinen Stimmbildern, hatte ich immer auch so eine, fast ein bisschen Vater-Sohn-Dings, oder also gerade als Kind, war das dann schon ausgeprägter, wo ich wirklich meinen Stimmbildner als große Vertrauensperson gesehen habe. Auch oft manchmal gedacht habe, der hat ja noch andere Schüler. Und das hat mich dann fast ein bisschen geärgert, weil ich immer gedacht habe, das ist doch was Besonderes. Und dieses innige Gefühl, was man da vielleicht spürt, das hängt auch ganz viel damit zusammen, dass man sich ja auch emotional nackt macht. Also wenn man einmal, kennst du vielleicht auch, ne, man singt ja doch ganz gut und ganz viel und dann ist Familienabend und dann sagt jemand, Mensch Eva, jetzt sing doch mal was. kennst du das?
Ja, oh, das passiert mir so oft. Oder auch Leute, die ich neu kennenlerne. Oder sagen wir mal beim WG-Casting. Ja, sag ich beim WG-Casting, mein Hobby ist Singen. Dann sagen die am Küchentisch, jetzt sing doch mal.
Ja.
Nee, sorry.
Genau, weil man sagt ja auch nicht, ja, zeig dich mein Bikini. So, das ist einfach absolut unangenehm. Also, und das heißt ja nicht mal, dass man nicht gerne singen würde, wenn die anderen mit einsteigen oder man singt zusammen. Ist das ein ganz anderer Zugang. Aber genau das ist auch das Ding in diesem Gesangsstudium. Ich habe es ja mal versucht und bin leider nicht genommen worden, aber mit gutem Grund. Denn ich habe wirklich gemerkt, dass man sehr viel an sich selber arbeiten muss. Man muss sehr, sehr viel daran arbeiten, sich zu zeigen und doch auch etwas stark zu bleiben und sich auch wieder zurückzunehmen. Aber man muss, wenn das Publikum von einem begeistert sein soll, dann muss man ihnen auch was geben von sich und sich darauf einlassen und das ist eine sehr tiefe Sache und ich persönlich konnte das gar nicht. Ich hatte dann Auftrittsangst und meine Beine haben gewackelt und ich konnte mich überhaupt nicht mehr zusammenreißen irgendwie und habe gemerkt, ich kann mich nicht so weit öffnen. Und das ist aber die Kunst, die man im Gesangsstudium erwartet. Ja, die große Kunst. Mhm. Technisch können viele fit sein, aber diese Intimität.
Genau, und du hast ja auch schon gesagt, dein Stimmbildner war fast wie so eine Vaterfigur, auf jeden Fall eine Vertrauensperson. Das ist ja dann eine extreme Verantwortung für den Lehrer oder die Lehrerin. Ja. Und wie sie damit umgeht und wie viel Psychotherapie eben auch in so einer Gesangsstunde steckt, das habe ich auch Eleanor Forbes gefragt.
Also relativ viel. Da muss man natürlich wissen, wo die Grenze ist. Ich habe auch mal jemanden weiterverweisen müssen, weil ich wusste, sie ist dann von mir psychologisch abhängig und das muss man dann erkennen können. Wir haben auch nicht die Techniken, die Psychologen haben, aber Singen ist ein Ausdruck auch von der Seele. Und da spielen auch verschiedene Blockaden und so weiter eine Rolle. Und Gesangsunterricht, also 1:1 individuell Unterricht, ist sehr intim. Und da kommen manchmal Sachen zur Sprache, die Person vielleicht einem Freund nicht erzählen würde. Und da müssen wir Gesangslehrer wissen, okay, das ist wie beim Arzt, ne? Das geht nicht weiter. Und also die Psyche spielt doch eine große Rolle. Manchmal kommt man nicht weiter mit einem bestimmten Stück oder mit einer bestimmten Übung. Und irgendwann in der nächsten Stunde bricht die Person in Tränen aus. Und da ist die Blockade weg. Muss man auch aushalten können. Aber wie gesagt, man muss wissen, wo die Grenze ist.
Ja, hier ging es ja jetzt eher die ganze Zeit um den Einzelunterricht im Gesang. Wir haben ja am Anfang eigentlich schon geteasert, dieses gemeinsame Singen, wie viel da auch drin steckt. Und dazu wollen wir auch kommen, denn die nächste Folge, haben wir auch schon gesagt, ist mit unserem Gregor, unserem Chorleiter.
Gregor Meyer, unserem Chorleiter, genau. Das müssen wir jetzt an der Stelle noch erklären. Wir singen im Gewandhauschor in Leipzig.
Genau.
Und ja, im Moment vermissen wir den ganz schlimm, weil unsere Proben sind natürlich auch abgesagt. Und dafür hat aber jetzt wahrscheinlich Gregor mehr Zeit als sonst. Und wir erreichen ihn dann wahrscheinlich auch noch mit Telefon und so.
Homeoffice
statt Studio. Genau. Ja. Wir haben natürlich auch Professor Forbes nach konkreten Tipps gefragt. Und hier haben wir es so ein bisschen aufgesplittet. Wir haben einen Tipp erstmal für Leute, die von sich denken, sie könnten nicht so gut singen.
Also wenn Sie mit Ihren CDs dann mitsingen oder so, wichtig ist auch hier, also für jeden Sänger, wie auch für Sportler und für Tänzer, dass man die Muskeln erstmal aktiviert und wärmt und mit Sauerstoff versorgt. Und da sind die sogenannten Softie-Übungen sehr nützlich. Semi-Occluded Vocal Tract Exercises, zum Beispiel das Lippenflattern. Oder mit der Zunge dieses vordere. Oder mit dem englischen also mit dem englischen W, sowas, dass man den Umfang der Stimme erweitert, denn Singen ist eine Erweiterung des Sprechstimmumfangs und gerade in der deutschen Sprache ist der Sprechstimmumfang relativ niedrig, also innerhalb von einer Quinte. Und wenn man Songs singen möchte, muss die Stimme noch ein bisschen weiter darüber hinaus, das heißt weg von der Komfortzone des alltäglichen Sprechens. Und da muss man schon ein bisschen dafür sorgen, durch spielerischen Übungen. Da kann man auch mit einem NG zum Beispiel, man fängt mit dem Wort Sing an, Sing, und geht rauf und runter, ohne mit dem Bauch zu drücken. Das wäre wichtig.
Und dann gibt es noch einen Tipp für die Leute, die uns hier zuhören, die durchaus schon viel und ambitioniert singen.
Unterschiedliche Stilistiken ausprobieren, mit Lust singen, mit Freude. Auch darauf achten, dass der Kehlkopf schön offen bleibt, wenn man kräftiger singen möchte. Dass man zum Beispiel wie die Grinsekatze im Alice im Wunderland so ein Grinsen in der Kehle spürt, dass der Kehlkopf sich nicht anfängt zuzugehen bei intensiven Klängen.
Ja, Eva, wir befinden uns jetzt in der allseits beliebten und bekannten Rubrik Übung. Bist du bereit? Also,
ja.
In der Übung heute habe ich mir gedacht, wollen wir mal ein bisschen sportlicher werden? Gerade jetzt, wo irgendwie alle zu Hause sind, auch so ein bisschen träge werden. Für die Stimme ist das gar nicht so gut, so träge zu werden. Die braucht einfach immer Aktivierung, Lockerung, Eutonus. Und
was ist denn Eutonus?
Oh ja, Eutonus ist quasi eine ausgeglichene Körperspannung. Ja, man kann überspannt,
aha,
unterspannt
wieder
sein.
Wieder was gelernt.
Genau. Wir brauchen also so die Mitte. Um die zu erreichen, muss man viel tun. Und ich stecke mal mein Headset hier rein. Und wir wollen uns jetzt erstmal ausklopfen. Da fangen wir erstmal an auf der rechten Seite. Von unten nach oben. Genau. Oh, jetzt habe ich einmal übers Mikro geklopft. Sehr clever. Ah. Und dann spüren wir erstmal wieder nach, wie sich das so anfühlt. Da kam ein LKW. Und wir gehen auf die andere Seite. Mikro hält. Gut, dann einmal so ausschütteln ein bisschen. Und Schulterkreisen. Die Schultern einmal kreisen und dann mit den ganzen Armen einen großen Kreis machen. Dann wieder einen kleinen Kreis und einen großen Kreis. Und andersrum, rückwärts und einen großen Kreis mit den Armen. Wieder einen kleinen Kreis und einen großen Kreis. Genau. Und einmal entgegengesetzt, wenn das könnt. Ich finde das immer super schwer. Ich weiß immer gar nicht, mich zu. Genau. Ja, genau. Super. Gut. Dann legt einmal bitte eine Hand auf euren Bauch. Und jetzt schnuppert einmal Luft ein. Ja, ihr riecht den Frühling das erste Mal und wollt ihm hinterher. Und die Luft wieder raus. Was passiert denn da mit deinem Bauch, Eva?
Der spannt sich an beim Schnuppern.
Genau, man merkt also ganz klar, das Zwerchfell, ja, wird dabei angespannt. So, dann wollen wir einmal einen Rosenduft, also ganz langsam in den Bauch einatmen. Und aus. Jetzt viel mehr riechen. Und aus. Und jetzt lassen wir das alle mal hören, wie gut das riecht im Frühling. Ein Und das kann immer exaltierter werden. Also ein Und noch mal mehr. Genau. Ein Wunderbar. Gut. Und dann gehen wir gleich in die nächste Übung. Dazu müsst ihr euch jetzt alle einmal hinlegen. Also sucht euch eine gute Stelle in eurem Zimmer.
Vielleicht ein Teppich. Bei mir ist es der Teppich.
Ja, bei mir ist es auch der Teppich geworden. So, ich lege mich mal. Gucke, dass mein Headset wieder richtig ist. Gut. So, und dann legt euch erstmal hin und winkelt einmal die Beine an. Dann hebt eure Hüfte, sodass ihr eine schöne Linie bildet und wieder senken. Wir wollen jetzt einmal die Atmung mit unserer Körperbewegung synchronisieren. Das heißt, wir atmen ein und heben dabei die Hüfte. Wenn wir voll eingeatmet haben, sollte die Hüfte in der Spannungsposition sein. Die Luft dann wieder rauslassen und die Hüfte wieder senken. Wir machen das Ganze noch einmal. Einatmen und die Hüfte heben. Und ausatmen und langsam wieder senken. Jetzt nehmen wir noch die Arme dazu. Das heißt, die Arme gehen nach hinten und die Hüfte nach oben, während wir einatmen. Und alles zusammen synchron wieder runterlassen. Ganz langsam, so langsam wie ihr könnt. Dann nehmen wir ein Geräusch und auf die Ausatmung setzen wir ein Super. Wir gehen weiter und machen jetzt wieder eine Einatmung. Locker einatmen. Machen ein und ganz locker die Luft wieder rauslassen. Genau. Es soll kein Druck am Hals entstehen. Es soll alles über diese Hüftbewegung, über diese Synchronität. Gut. Jetzt gehen wir einmal ins Stehen. So, und im Stehen, genau, einmal spüren, man soll jetzt die Schultern schön, die man ja ein bisschen gedehnt hat, auch spüren. Und dann wieder einatmen locker. Und wir machen nochmal ein lockeres. Und dabei versucht zu visualisieren, wie es eben gerade bei der Schulterbrücke geklappt hat, dass du versuchst, du atmest ein, machst deinen Körper mit Spannung bereit und lässt dann ganz langsam wieder los, dass dein Körper synchron mit deiner Atmung läuft. Wir haben auch noch eine Übung von Frau Professor Forbes mitbekommen, die wir jetzt hier mit einbauen. Sie macht uns das einmal vor.
Solche Übungen mit unterschiedlichen Vokalen trainieren unterschiedliche Resonanzbereiche und haben auch eine Auswirkung auf die Koordination der Muskulatur im Kehlkopf. Viel Spaß.
Und dann machen wir auch einmal nach ein
Genau, und das könnt ihr dann im Prinzip noch mit allen möglichen anderen Vokalen jetzt durchmachen. Wir haben dafür jetzt hier an der Stelle nicht die Zeit, aber das könnt ihr natürlich beliebig weit dann euch selber ausdehnen. Und das war jetzt quasi ein Start, die Stimme ein bisschen zu aktivieren, uns ein bisschen aus dem Eingerosteten rauszuholen.
Genau. Und ihr könnt auch diese Übung noch viel länger trainieren. Ne? Das ist einfach, das sind die Schritte, die ihr befolgen könnt. Und ihr könnt zu Hause schauen, wie gut klappt es mit der Synchronität, wie gut klappt es, das Ganze dann ins Stehen zu übertragen. Das sind Wege, die brauchen Zeit und die könnt ihr euch zu Hause nochmal nehmen.
Genau, und noch mehr Übungen für die Stimme, wo wir dann noch mehr wirklich in die Gesangsübungen reinkommen, gibt es dann auch in der nächsten Folge. Unser Gast dann Gregor Meyer, der Chorleiter, wird da sicherlich auch noch ein paar gute Übungen auf Lager haben.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Ja, Eva, jetzt kommen wir zum Fazit. Was kann man konkret aus unserer Folge heute ziehen? Was sind Punkte, die dich irgendwie, über die du noch nachdenken wirst?
Also, was ich ganz wichtig finde, ist diesen Punkt, jede und jeder kann singen lernen. Das sind einfach Muskeln, die wir trainieren. Die müssen wir auch ein Leben lang trainieren. Auch die von uns, die irgendwie schon sagen, sie singen sehr gut, auch die müssen immer weiter trainieren. Ja. Und das ist, finde ich, sehr ermutigend.
Ja, ist auch ein Antrieb, weiterzumachen, immer wieder. Also was ich auf jeden Fall auch mitnehme, ist unterschiedliche Stile, unterschiedliche Klangerwartungen. Irgendwie jeder Sänger hat seine Technik am Ende auch und jeder hat seinen Stil, seinen ganz persönlichen Stil, egal wo, und hat seine Richtigkeit damit.
Ja, und zu diesem Individuellen, was du hier auch schon ansprichst, Singen ist eben auch eine sehr persönliche Angelegenheit. Da sind wir wieder beim Thema Stimme und Stimmung, wozu wir sehr bald auch eine eigene Folge machen. Da haben wir nämlich auch schon Interviews geführt zu diesem psychologischen Thema. Und das kam hier, finde ich, auch wieder stark durch.
Ja, Also immer Thema, genau. Diese Stimme ist Stimmung. Und eine Stimmung, die uns auch Frau Forbes mit auf den Weg gegeben hat, war: Singen soll Spaß machen. Singt zu Hause, gerade jetzt in diesen Zeiten. Nehmt euch doch einfach mal ein Liederbuch. Ich meine, zu Weihnachten seid ihr auch zusammen. Und dann einfach mal ein Lied singen. Einfach ohne Anspruchsgedanken.
Ja, oder einfach zur Aufnahme, ja, ne? Ohne Noten. Einfach mitsingen bei der Musik, die ihr eh gerne hört. Und ich muss sagen, aus den letzten Tagen heraus, aus meiner Erfahrung, manchmal war ich echt so geknickt und mies drauf, dass ich überhaupt keinen Antrieb hatte zu singen und gar keine Lust. Ja. Aber als ich dann quasi doch musste, weil meine Gesangslehrerin plötzlich angerufen hat und gesagt hat, hey Eva, wollen wir mal probieren, über Zoom eine Online-Gesangsstunde zu machen? Ja. Da musste ich dann quasi und habe mich echt zusammenreißen müssen, aber habe dann gemerkt danach, oh, es tut so gut, mir geht's jetzt so viel besser als vorher. Und seitdem nehme ich mir vor, jetzt gerade in dieser komischen Zeit echt öfter zu singen und mich da selber anzuspornen, weil es einfach, ja, mega.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele auf dem Balkon singen oder genauso wie am Anfang. Also ich glaube, dass Singen jetzt eine richtige Renaissance erfährt und das ist so schön, dass Singen sowas kann.
Genau, deswegen hoffen wir, dass auch ihr vielleicht jetzt noch mehr singt, nachdem ihr diese Folge gehört habt. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und über Anregungen. Das könnt ihr schicken an stimme@detektor.fm.
Ja, und ihr könnt uns gerne abonnieren. Und wenn ihr das schon getan habt, dann könnt ihr auch gerne Freunden noch von uns erzählen.
Genau, dann hören wir uns hier in einem Monat wieder, dann mit dem Thema Chorgesang. Und bis dahin, ja, hoffen wir, ihr steht die Zeit gut durch, bleibt irgendwie bei Stimme und bei Stimmung.
Und wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund.
Bis dann, tschüss.
Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.